Sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich werde Ihnen in den nächsten 20 Minuten ein paar allgemeine Dinge als Einleitung für die nachfolgenden Vorträge zu dieser Infektion sagen, die uns nun mal seit über 8 Monaten im wahrsten Sinne des Wortes im Atem hält und jeden Tag irgendwelche neue Überraschungen mit sich bringt. So schaut dieses Virus aus, das dieser Infektion zugrunde liegt, ein RNA-Virus, das wir vorher schon gekannt haben, im Rahmen von anderen Infektionen Coronavirus, aber eben nicht in der Form, wie es jetzt aufgetreten ist, dieses SARS-CoV-2-Virus. Generell, wie wir wissen, alle Viren brauchen einen Rezeptor, um an die Zelle anzuhaften, zum Beispiel eine Endothelzelle oder eine Epithelzelle im Respirationstrakt. Dieser Rezeptor ist dieses ACE2, das man jetzt sehr gut kennt. Das Virus wird dann integriert. Das Virus gibt dann seine verschiedenen Bestandteile ab. Die RNA wird repliziert, das Virus oder die Virionen werden wieder zusammengebaut, das Virus wird entlassen, geht davon aus, dass es ungefähr 10 Stunden dauert, bis so ein Zyklus durchlaufen ist und dass einem Virion dann 100 werden, die dann wieder freigelassen werden und dann entsprechend neue Zellen infizieren. Deswegen kann auch die Viruslast sehr exponentiell ansteigen. Viren ist natürlich etwas, was der Mensch schon lange kennt und auch unser Immunsystem schon lange kennt. Deswegen gibt es auch eine Reihe von Abwehrmechanismen, die dazu dienen, Viren unschädlich zu machen. Viren werden erkannt durch intrazelluläre Rezeptoren, Dolak-Rezeptoren, TLR3, TLR7, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Es kommt zu einer Aktivierung einer Reihe von Signaltransduktionsmolekülen, Interferon Regulatory Factors und so weiter und so fort, die letztendlich dazu führen, dass Interferone, vor allem Typ 1 Interferone, gebildet werden, die dann antivirale Aktivität entfalten, aber die auch weitere Immunzellen attrahieren oder auf andere Immunzellen Effekte ausüben, wo es dann zur Bildung von weiteren Zytokinen kommt, wie Interleukin 6, TNF-alpha oder auch Interferon Gamma, die hier im weiteren Verlauf der Erkrankung doch eine Rolle spielen dürfen. Die Symptome des Virus sind vielgestaltig, auch nicht klassisch einzuordnen, oft schwer zu unterscheiden von einem normalen grippalen Infekt. Oft treten auch wenig Symptome auf. Ein gewisser Prozentsatz der Patienten hat Fieber, das mitunter nicht sehr hoch sein muss, aber auch bis zu 41 Grad Fieber betragen kann. Husten, Halsschmerzen, spät im Verlauf dann Atemnot, Muskelschmerzen, danach Riechverlust oder Geschmacksverlust, Müdigkeit, mitunter auch Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Also es ist ein vielgestaltiges Bild, was auf diesem Slide, was damals vom ECDC im Februar publiziert ist, noch nicht so zu vernehmen war. Damals war ja noch China das Problem und der Animal Market, mit dem es losgegangen ist, aber wahrscheinlich ist das Virus schon lange vorher kursiert und dort ist es halt dann zu mehreren Infektionen gekommen. Die Übertragung ist eine Tröpfcheninfektion hauptsächlich und es dauert 2 bis 14 Tage nach der Übertragung, bis es zur Infektion kommt. In den meisten Fällen ist es ungefähr 5 Tage nach Exposition, dass die Infektion auftritt. Wie hoch der Manifestationsindex ist, ist noch nicht ganz bekannt. Diagnose, was wichtig ist, ist einerseits die klinische Symptomatik sein, so wie wir halt normalerweise auch eine Diagnostik machen und dann verschiedene Tests. Und hier haben sich PCR-Tests bewährt, die halt in sehr kurzer Zeit oder sehr spezifisch, sagen wir mittlerweile ist es die Zeit auch kurz, dann Nachweis geben von Virus-RNA, wobei natürlich der positive PCR-Nachweis nicht unbedingt assoziiert ist mit Infektiosität, aber natürlich, wenn der Patient symptomatisch ist, ist das sehr naheliegend. Dieser Abstrich kann erfolgen, oropharyngeal oder nasopharyngeal und Test hat dann eine unterschiedliche Sensitivität und Spezifität für den Nachweis des Virus. Hängt wahrscheinlich auch in der Erkrankungsfolge ab. Das heißt, der PCR-Test ist auch kein 100%iger Test, weil manche Patienten, die Viren eben unter den Respirationstrakt haben und durchaus am Anfang auch negativ getestet werden können, auch wenn die Symptomatik schon da ist. Die Spezifität für den Nachweis des Virus ist eine sehr hohe. Also wo man dann eben nachweisen kann, dieser Patient hat Kontakt mit dem Virus und dann ist natürlich die klinische Einschätzung, ist dieser Patient infektiös, wie infektiös ist dieser Patient oder wie lange ist diese Infektion schon her. Das Zweite, was es auch gibt, sind Antigentests, die jetzt sich großer Beliebtheit erfreuen, weil sie halt leicht zu handhaben sind, weil sie sehr schnelle Ergebnisse liefern und weil sie auch billig sind. Auch hier primär Zulassung für die Detektion von symptomatischen Patienten. Und das, was vielleicht auch das Tückische ist bei dieser Virusinfektion, wie Sie schon gehört haben, die Infektion kann schon übertragen werden, bevor Symptome auftreten. Und zwar 1 bis 2 Tage vorher geht man davon aus. Und dann ungefähr 5 Tage nachher ist der Patient noch infektiös, wobei auch hier am Anfang der Symptomatik die höchste Übertragungswahrscheinlichkeit ist. Die PCR ist ein hochsensitives Verfahren, das heißt, es kann auch sehr kleine Virusmengen detektieren und ist dann eigentlich schon relativ positiv. Kann also auch infektiöse Patienten entsprechend schon anzeigen. Allerdings ist die PCR auch persistierend positiv, wenn der Patient nicht mehr infektiös ist, aber wenn noch Trümmer der Virusinfektion in der Nase nachweisbar sind. Und hier gilt es natürlich auch, die Entscheidung nach der klinischen Einschätzung, nach dem Verlauf und Anamnese und auch nach dem Wert der PCR, also dem sogenannten CT-Wert, also wie viele Zyklen ich brauche, um das Virus zu amplifizieren, einzuschätzen, ist dieser Patient noch infektiös, also braucht er noch eine Absonderung oder kann er ganz normal weiter behandelt werden, ambulant oder zu Hause. Die Antigentests, sie haben eine etwas niedrigere Sensitivität, das heißt, es braucht er möglicherweise eine höhere Virusmenge, um das auch nachzuweisen. In der Infektionsphase ist immer die Frage, wie gut ist dieser Antigentest? Einige der gängigen weisen doch 80% der Infizierten nach und bis zu 100% der Hochinfektiösen. Also ein gutes Tool auch im Primary Care Setting, wo ich diejenigen, die das Virus verbreiten, relativ rasch herausfischen kann. Allerdings, was man auch gesehen hat, die Antigentests bleiben auch längere Zeit positiv, auch wenn der Patient nicht mehr infektiös ist. Wie gut die Antigentests für Population Screening sind, kann man schwer sagen. Hier spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Und man muss damit auch rechnen, wenn die Spezifität vielleicht nicht ganz so hoch ist und nicht ganz so hoch als vielleicht 97 oder 98%, dass man bei einer niedrigen Vortestwahrscheinlichkeit, also einer geringeren Zahl von Infizierten, dann doch relativ falsch, viel falsch Positive produziert. Andererseits auch bei einer Sensitivität von 80 Prozent auch falsch Negative, das heißt Infizierte, die nicht detektiert werden. Wie ist der Infektionsverlauf? Man geht davon aus, dass ca. 50 bis 80% der Infizierten Symptome bekommen. Viele davon sind mild, werden vielleicht gar nicht bemerkt, leichtes Fieber, ein bisschen Abgeschlagenheit etc. Aber doch 15 bis 20% haben schon entweder von Anfang an schwere Symptome, entwickeln Symptome im Verlauf, die dann vor allem sich in Atemproblemen artikulieren, die einen entsprechenden Support brauchen bis hin zur Intensivpflichtigkeit. 5 bis 10% der Patienten brauchen eine Hospitalisierung und 1 bis 2% brauchen letztendlich einen Support auf der Intensivstation. Das heißt, die Verlaufsvarianten sind sehr unterschiedlich. Manchmal eben zuerst Fieber und Symptome, die ein paar Tage dauern, auch Fieber, dann ist alles gut und dann ist alles vorbei. Dann, und das ist vor allem die kritischen Patienten, die zuerst Fieber und Symptome haben, die eventuell über längere Zeit persistieren können, aber nach einigen Tagen auch besser werden. Und dann tritt das Fieber wieder auf, es kommt zu einer zunehmenden Atemnot, zu einer Lungenentzündung. Und da ist es wichtig, dass diese Patienten sofort ins Krankenhaus kommen, damit man sie auch entsprechend therapieren kann und auch verhindert, dass sie vielleicht dann entsprechenden intensivmedizinischen Support brauchen. Und es gibt einen Patienten, dem vielleicht keine Symptome, sondern milde Symptome. Die Ursache ist unklar. Möglicherweise spielt die Immunologie eine Rolle, vorangegangene T-Zell-Immunität, die vielleicht mit anderen Coronaviren entstanden ist, vielleicht weniger Virus, irgendwelche genetischen Polymorphismen. Da ist noch nicht alles sozusagen herausgefunden, was hier wirklich eine Rolle spielt. Also hier noch einmal der Zeitverlauf, Inkubationsperiode, im Schnitt 5 Tage, bis es losgeht, dann unterschiedliche Symptomatiken, unterschiedliche Ausprägung, die oft vergehen und dann kritisch meistens so nach einer Woche, wo doch bei einem gewissen Prozentsatz der Patienten, auch wenn es im New England Journal of Medicine publiziert ist, das sind nicht ungefähr 40%, zumindest aus unseren Erfahrungen, die das sind, aber irgendwo um die 20%, die dann Dyspnoe entwickeln, schlechter atmen und ein Teil dieser Patienten, ein Drittel bis zur Hälfte, je nach Altersgruppe, braucht dann auch einen entsprechenden Support, entwickelt damit unter eine schwere Erkrankung oder eine kritische Erkrankung, die dann auch entsprechender intensivmedizinischer Behandlung bedarf. Man stellt sich natürlich auch die Frage, welche Patienten haben ein besonders hohes Risiko, welchen Patienten muss ich vielleicht ins Krankenhaus schicken und welcher Patient hat einen leichteren Verlauf. Diese Frage kann man noch nicht beantworten. Das, was man weiß, das sind eigentlich die klassischen Risikofaktoren, die weltweit eigentlich immer relativ gleich bleiben. Das höhere Alter, wahrscheinlich weil die Immunität schlechter ist, das Immunsystem auch gealtert ist und halt häufiger chronische Erkrankungen auftreten und dadurch eben geringere Virusmengen mitunter eine schwere Infektion bedingen. Chronische Lungenerkrankung, kardiovaskuläre Erkrankung, insbesondere auch Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Übergewicht, Immunsuppression, ja, Nierenerkrankung und Lebererkrankung, also alles das, was man eigentlich auch bei der Influenza zum Beispiel als Risikofaktoren kennt. Und letztendlich, wie gesagt, durch die Erkrankung kann es eben zu entsprechenden Veränderungen bekommen. Wir sehen Patienten, die enzephalopathisch sind. Wir sehen Patienten, die einen Lungenversagen entwickeln. Und das, was eigentlich auch hin und wieder auffällt im klinischen Setting, dass die oft nicht so tachypnoisch sind, wie wir es bei jemandem kennen, im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht, sondern oft noch eine Art normale Atemfrequenz, aber dann beim der Sättigung oder beim Astrup sieht man, dass das CO2 schon sehr niedrig ist und die Sättigung auch nicht besonders gut und wo dann eigentlich wir relativ rasch reagieren müssen. Das, was auch dieser Verschlechterung zugrunde liegt im Verlauf, eben nach einer Woche, ist eine überschießende Immunantwort, die eben durch das Virus getriggert ist, vielleicht auch gewisse Polymorphismen, gewisse Veränderungen in den Zellen, auch vielleicht einer gewissen Background-Immunität. Es kommt dann zur Interaktion von Immunzellen, T-Zellen, dendritischen Zellen, monozytären Zellen, die eine Reihe von Zytokinen produzieren, die sich vor allem auch dann in der Lunge anreichern, wo es zur Einwanderung von Immunzellen kommt, wo es zur Aktivierung von Pneumozyten kommt, wo Zytokine wie Interleukin 6, TNF-Alpha produziert werden, wo Proteasen dazukommen, wo eine erhöhte Gefäßpermeabilität entsteht und Flüssigkeit dann in die Lunge kommt und das natürlich den Gasaustausch entsprechend verschlechtert. Dazu kommt vielleicht auch noch eine Hyperkoagulabilität, wo eine Mikrothrombose in kleinen Lungenkapillaren entstehen kann und letztendlich sind das alles Faktoren, die dann zum Lungenversagen und zu einer Reduktion des Gasaustausches führen und dann der entsprechenden Notwendigkeit, den Patienten einen Support zur Beatmung zu geben. Hier sehen Sie das noch einmal, mehr oder weniger alle Immunzellen, die man so hat, sammeln sich dann in der Lunge an und machen dann einen entsprechenden inflammatorischen Super-GAU, der dann oft schwer beherrscht werden kann. Und so schaut es dann aus, so ein Patient ist einer unserer Patienten, man sieht da Infiltrate, man sieht, wie es beim Knochenmark transplantiert und wenn man da drauf tippen, dass das möglicherweise ein Abszess oder ein Pilz sein könnte, man sieht, es sind alle Lungenabschnitte betroffen, also und dass da der Gasaustausch nicht mehr gut funktioniert, kann man sich sehr gut vorstellen. Diese Hyperinflammation, also diese vermehrte Entzündungsreaktion, ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, der mit dem Tod assoziiert ist. In dieser Arbeit auch sehen kann, hier sieht man einen Zeitverlauf von Patienten, die letztendlich gestorben sind. Das sind die Roten und die das überlebt haben. Und dann sieht man die, wenn man die Entzündungszeichen anschaut, zum Beispiel das altbekannte C-reaktive Protein, bis zu einem gewissen Zeitverlauf ist es sehr ähnlich und dann geht es auseinander und dann sieht man, dass die, die dann letztendlich versterben, eine deutliche Hyperinflammation haben, die dann auch nicht mehr so in den Griff bekommen ist. Oder auch die Neutrophilenzahl, auch hier am Anfang kein wesentlicher Unterschied. Dann, wenn die Symptomatik entwickelt werden, galoppieren bei denen, die einen schlechten Outcome haben, die Neutrophilen davon, während bei den anderen das wieder ein bisschen in den Griff bekommt. Also man hat eine Hyperinflammation und die letztendlich das Problem ist. Wenn man sich anschaut, welche Patienten im Krankenhaus landen, das ist eine rezente Studie aus Deutschland, da sieht man, dass man natürlich einen entsprechenden Alterspeak hat, so irgendwo zwischen 70 und 80 Jahren ist die größte Großzahl der Patienten, die im Spital sind und die auch dann entsprechenden Support brauchen, nicht invasive Beatmung oder auch invasive Beatmung, wobei bei der invasiven Beatmung mitunter dann die höhere Altersgruppe weniger vertreten ist aufgrund der Komorbiditäten. Aber bei den nicht invasiven Beatmungsverfahren sieht man, dass diese Patienten, die Älteren, überproportional häufig eben auch auf der Intensivstation landen oder einen entsprechenden respiratorischen Support brauchen. Wenn man sich das anschaut, was bringt es den Patienten nach Alter, unabhängig von der entsprechenden Grundkrankheit, dann sieht man, Patienten ohne Ventilation, also die auf der ist die Mortalität im Krankenhaus doch sehr mit dem Alter im Zusammenhang stehend, unter 1% bei den unter 60-Jährigen, 5% bei den 60- bis 70-Jährigen, 15% bei den 70- bis 80-Jährigen und über 80 Jahren, also ohne Ventilationssupport, stirbt doch ein Drittel der Patienten. Wenn die Patienten auf der Intensivstation sind und eine Beatmung brauchen, invasiv oder nicht invasiv, dann sieht man, dass die alten Patienten hier besonders schlechte Karten haben mit einer Mortalität von 72%. Aber auch die jüngeren Patienten, die unter 60-Jährigen, wenn die auf der Intensivstation sind, sind Daten aus Deutschland, 27% Mortalität, was doch eine horrend hohe Zahl ist. Das, was auch interessant ist, wenn die Patienten die Behandlung dann auch oder die Erkrankung überlebt haben, aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, die Frage, wie lange sind sozusagen Symptome vorhanden, das sind eigene Untersuchungen, die wir hier in Innsbruck gemacht haben, wo wir mal zuerst Patienten nach 6 Wochen und nach 3 Monaten angeschaut haben und man sieht, auch nach 3 Monaten sagen 50% der Patienten, sie haben noch eine deutliche Einschränkung, wobei diejenigen, die auf der Intensiv waren, das deutlich häufiger haben als die, die einen leichteren Verlauf haben oder auf der Normalstation. Und immerhin nach 3 Monaten sagen 41%, sie haben immer noch Symptome. Wenn man sich anschaut, welche Symptome das sind im Vergleich zur akuten Covid-Erkrankung versus dem zweiten Follow-up nach ungefähr 90 bis 100 Tagen, Dyspnoe immer noch bei 36% vorhanden, Husten, Fieber ist nicht mehr vorhanden, manche haben auch noch Probleme mit der Verdauung, Nachtschweiß bei einem Viertel, Schmerzen unterschiedlicher Art, der Riech- und Geschmacksverlust noch bei 20% und Schlafstörungen 28%, wobei, da würde ich sagen, diejenigen, die Patienten mit Covid behandeln, haben einen deutlich höheren Prozentsatz von Schlafstörungen. Allerdings zum Glück keine Dyspnoe und keine sonstigen Beschwerden. So schaut es dann in der Lunge aus, auch nach 3 Monaten. Da sieht man eben diese Veränderungen hier, die eben noch in verschiedenen Arealen da sind. Die gute Nachricht, es wird aber besser, aber es gibt auch einen kleineren Prozentsatz der Patienten, wo sich doch relativ wenig getan hat. Aber die Besserungstendenz ist bei allen Patienten gleich. Allerdings bei denen, die auf der Intensiv waren, dauert es doch ein bisschen länger. Die Frage ist natürlich, wie kann ich diesen Patienten auch entsprechend helfen? Welche Therapien, da weiß man noch relativ wenig. Das, was wir sehen oder was wir oft machen, den Patienten, die immer noch ein bisschen inflammatorische Symptome haben, auch noch schlecht schnaufen, dass man die mit Kortikosteroiden behandeln, was eigentlich meistens ganz gut funktioniert und dann relativ rasch auch zu einer Besserung, vor allem der respiratorischen Symptomatik führt. Wenn man die Patienten behandelt, sollte man natürlich auch schauen, dass man selber nicht krank wird. Es gibt eben diese persönliche Schutzausrüstung mit einer Maske, mit einer Brille, mit einer Haube, ein paar Handschuhe, und diese Übermäntel und mit dem ist man dann relativ sicher, auch dem Patienten, auch wenn aerosolbildende Maßnahmen wie zum Beispiel Inhalation oder sowas durchgeführt werden. Generelles zur Behandlung und zur Therapie. Es gibt eigentlich keine effektive zugelassene Therapie, auch wenn es zugelassene Medikamente wie das Remdesivir gibt. Es ist eine Behandlung der Symptomatik und natürlich alles wird in Bewegung gesetzt, um die Lungenfunktion zu verbessern mit pharmakologischen Maßnahmen, was eben Grundkrankheiten betrifft, bei Vorerkrankungen, was Herzinsuffizienz betrifft, was Einstellung Diabetes betrifft, also die Begleiterkrankungen entsprechend zu verbessern. Auch vielleicht, wenn der Patient spastisch ist, was jetzt nicht ganz so häufig vorkommt, also nicht so häufig wie zum Beispiel in einer manchen Pneumonie, hier auch entsprechende Inhalationstherapien oder Inhaler zu geben oder auch normale Inhalationstherapie. Sauerstoff spielt eine Rolle, Physiotherapie spielt eine Rolle und dann letztendlich, auch wenn der Patient nicht besser wird, diesen High-Flow-Oxygen, was man macht, nicht-invasive und invasive Beatmungsverfahren auf der ICU und letztendlich auch bei manchen Patienten die ECMO. Antikoagulation bei krankeren, hospitalisierten Patienten, Antibiotika dort, wo es notwendig sind. Was man dem Patienten zu Hause raten kann, da gibt es eigentlich wenig Guidelines. Das, was wir oft raten, ist, dass sie inhalieren, weil schaden kann sicher nicht. Vielleicht hilft es auch was, gibt auch Daten, dass zum Beispiel Googling die Viruslast im Nasopharyngealraum entsprechend reduzieren kann. Das dann einen Effekt auf den Outcome hat, kann man derzeit noch nicht sagen. Behandlung ist natürlich, was kann ich mit dem hospitalisierten Patienten tun? Und da hängt es natürlich auch davon ab, wie lange sind die Symptome schon evident, wann ist das Ganze losgegangen. In der Frühphase glauben wir, dass vor allem Viren das Problem darstellen und hier eher antivirale Therapien einen Effekt haben. In der späteren Phase ist das Virus wahrscheinlich nicht mehr so im Vordergrund. Hier spielen antiinflammatorische Therapieverfahren eine Rolle, die der Christoph Wenisch dann noch genauer näher bringen wird. Also die ersten 5 bis 7 Tage, vielleicht 10 Tage, wo man dann vielleicht doch noch mit dem Virus zu tun hat, vielleicht beim Patienten, der immundefizient ist, etwas länger. Und dann nach einer Woche muss man einfach rechnen, dass die überschießende Immunresponse das Problem ist, wo ich eben hier auch entsprechend eingreifen muss und immunsuppressive Medikamente verwenden kann. Die Frage ist, welche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle, dass der Verlauf schwer ist oder dass der Patient sozusagen diesen Second Hit durch die Inflammation bekommt. Und letztendlich kann man das nicht genau sagen. Die Viren spielen wahrscheinlich eine Rolle, und zwar vor allem die Viruszahl. Es gibt zwar ein paar Mutationen, wobei die sich nicht wesentlich in der Pathogenität zu unterscheiden scheinen. Das heißt, wenn ich ein gutes Immunsystem am Anfang habe und da kann ich die Virusinfektion gut kontrollieren und dann ist es dann für mich relativ schnell erledigt. Also es hängt ab, wie gut ist mein Immunsystem am Anfang und mit wie vielen Viren bin ich auch konfrontiert geworden. Wenn mein Immunsystem nicht so gut ist und ich habe vielleicht einen hohen Virusload, die ich anbekommen habe, dann schafft es das Immunsystem möglicherweise nicht, die Viren zu eliminieren. Es kommt dann mitunter zur Hyperinflammation, wo eben andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Zugrunde liegende Erkrankungen, das Geschlecht, also Männer sind deutlich schlechter dran, auch im höheren Alter. Sonstige Risikofaktoren und vielleicht auch genetische Faktoren, die hier mit eine Rolle spielen. Als Beispiel dafür hat man gefunden, dass Patienten mit schwerem Verlauf in New York Antikörper gegen Interferon Alpha gehabt haben, also Typ 1 Interferone, die halt in der Virusabwehr eine entscheidende Rolle spielen. Oder auch man hat gesehen, dass solche Moleküle, die für die Erkennung des Virus durch die Immunzellen oder die Respirationszellen wie Toll-like-Rezeptor 3 oder Interferon Regulatory Factors, wenn die Mutationen haben, die auch nicht sehr ausgeprägt sein können, dann wird kein Interferon gebildet und diese Patienten haben dann mitunter einen sehr schweren Verlauf. Also am Anfang spielt es wohl eine Rolle, dass ich das Virus gut abwehren muss und wenn das nicht gelingt, dann habe ich mitunter einen schweren Verlauf. Und das, was man halt auch noch unterstützend versucht, ist, verschiedene Virusmedikamente zu verwenden, die die Virusvermehrung oder das Eindringen des Virus blockieren oder auch überhaupt das Ankoppeln des Virus entsprechend anhalten. Aber da werden Sie gleich ein bisschen mehr hören. In der zweiten Phase, wie schon gesagt, da spielt die Hyperinflammation eine entscheidende Rolle. Alle Immunzellen werden irgendwie aktiviert, es werden eine Reihe von Zytokinen aktiviert. Die antiinflammatorischen Effekte scheinen nicht so gut zu funktionieren. Wieso das so ist, ist jetzt noch nicht ganz klar, wieso das Immunsystem das auch nicht schafft, die Aktivität wieder einzuschränken. Und eben diese überschießende Aktivität, diese Hyperinflammation, wie Sie hier in dieser roten Kurve sehen, ist er mit einer erhöhten Mortalität vergesellschaftet im Vergleich zu jenen Patienten, die diese Hyperinflammation nicht entwickeln. Und deswegen auch die Idee entstanden, dass man hier mit antiinflammatorischen, entzündungshemmenden Medikamenten einen Durchbruch erzielen kann. Kortikosteroide spielen hier eine Rolle, die wir auch in der früheren Phase eingesetzt haben, vor allem bei Patienten, die länger auf der Intensivstation waren. Dexamethason ist auch in Verwendung, aber eben auch immunmodulatorische Substanzen wie solche Janus-Kinase-Inhibitoren, die jetzt verwendet werden, die wir aus der Rheumatoiden Arthritis kennen, oder so Antizytokine wie Anti-Interleukin 1, Anti-Interleukin 6, eventuell auch Anti-TNF, die eben untersucht werden auf ihre Wirksamkeit, wo es unterschiedlichen Outcome gibt, vor allem bei den gut kontrollierten Studien, hat sich zum Teil der initiale Benefit dann oft nicht mehr als evident erwiesen. Das, was auch noch eine Therapie ist, ist die Plasmatherapie, wo man eben von konvaleszenten Plasmen nimmt, schaut, wie viel Antikörper vorhanden sind, ob die neutralisierend ist und das dann den Patienten gibt. Das ist am Anfang unreflektiert gegeben worden. Und aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ist es am ehesten so, wenn ihr das Plasma einen Erfolg hat, dann vielleicht Patienten, die immunosupprimiert sind, hämato-onkologische Patienten, aber dann auch nur am Anfang der Erkrankungen, um möglicherweise durch Antikörper getriggerte Hyperinflammationssyndrome entsprechend hintanzuhalten. Ob es dann wirklich wirkt, das wissen wir nicht. Es gibt entsprechende Untersuchungen bei der Influenza, wo man einerseits Plasmatherapie gemacht hat, aber auch Antikörpertherapie, wo man keinen Effekt entsprechend erzielt hat. Also wird man sehen, ob das hier vielleicht etwas bringt oder vielleicht in spezifischen Situationen den einen oder anderen Patienten damit geholfen werden kann. Es gibt auch neue empirische Therapien, die angewendet werden. Zum Beispiel ein Medikament, das ist das TMPRSS2-Hemd. Das ist eine Protease, die für das Eindringen des Virus verantwortlich ist. Oder rekombinanter humaner ACE2, wo man versucht, das Virus zu neutralisieren. Auch derzeit eine Phase-3-Studie international läuft, auch mit österreichischer Beteiligung. Das heißt, um die Covid-19-Infektionen zu behandeln, braucht es ein interdisziplinäres Management, Interaktion zwischen verschiedenen Berufsgruppen, im Krankenhaus und darüber hinaus auch, wo viele Bereiche eine zentrale Rolle spielen. Und das ist entscheidend, um einerseits die Pandemie managen zu können und andererseits natürlich auch den Patienten im Krankenhaus die bestmögliche Therapie zur Verfügung zu stellen. Danke für die Aufmerksamkeit.